D-Radio Wissen. Online-Talk.
Das Web und der Computer und die moderne Kommunikationstechnik, für die einen sind das alles reine Arbeitsmittel. Die Sachen sollen einfach nur funktionieren. Und dann gibt es andere, die wollen etwas genauer wissen, wie die Sachen funktionieren. Oder, wenn sie nicht funktionieren, warum nicht? Und sie wollen wissen, wann und wo vielleicht neue Sachen entwickelt werden, die besser funktionieren. Oder anders. Oder mit denen man irgendwelche neuen Dinge anstellen kann. Nicht zwangsläufig auf den ersten Blick sinnvolle Dinge, aber mit einem gewissen Coolness-Faktor. Und wenn solche Leute, und wer jetzt hier an den Begriff Nerd denkt, der liegt möglicherweise gar nicht so ganz falsch, wenn solche Leute erstmal Lunte gerochen und dann auch mehr oder weniger fachliches Know-how gesammelt haben, dann brauchen sie natürlich eine Plattform für noch mehr möglichst frischen Infonachschub und für den gepflegten Meinungsaustausch mit Gleichgesinnten, zum Beispiel ein Blog, auf dem etwas los ist. Dem gepflegten Meinungsaustausch, dem wollen wir hier auch frönen, zum Online-Talk bei D-Radio Wissen begrüßt euch Michael Gessert. Mit dabei ist mein Kollege
Konstantin Sorawski, guten Morgen.
Und unser Gast ist uns diesmal aus dem deutschen Norden, aus Bremen zugeschaltet. Guten Morgen bzw. Moin.
Ja, moin aus Bremen.
Wie immer wollen wir mit unserem kleinen Personality-Fragebogen beginnen. So kurze Fragen und dann auch möglichst kurze, knappe, spontane Antworten. Ich lege mal los. Name?
Carsten Knobloch.
Alter?
36.
Beruf?
Tja, was bin ich? Blogger.
Berufung?
Blogger.
Online seit?
Keine Ahnung, immer.
Website bzw. Blogadresse?
stadtbremerhaven.de.
Das oder der Blog?
Ja, ich würde sagen, es ist der Blog.
Facebook oder Google Plus?
Beides.
iPhone oder Android?
Beides.
Fußball im Stadion oder auf der PlayStation?
Beides.
Ruhrpott oder Waterkant?
Ruhrpott.
Mein Leben ohne Internet wäre?
Nicht möglich.
Mein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht.
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht.
Da haben wir noch genügend Gelegenheiten, drüber nachzudenken. Wir hoffen mal, dass die Welt nicht untergeht, jedenfalls in der nächsten Stunde nicht. Carsten Knobloch, du kommst aus Dortmund und lebst jetzt in Bremerhaven. Wie und wann hat es dich denn da oben an die Nordsee verschlagen?
Lange, lange Lebensgeschichte, relativ unspektakulär. Jedenfalls, man kann es jedenfalls schaffen, irgendwie sich da einzugewöhnen. Das ist durchaus machbar, ja.
Wir kommen nicht drum rum und da gehe ich jetzt die Gefahr ein, dass du dann sagst, du hast das schon 100-mal beantwortet, das habe ich nämlich gelesen, aber nicht alle unserer Hörer und Hörerinnen haben den entsprechenden Blogartikel gelesen. Ich komme also nicht drum rum. Ich muss mal fragen, du bist nach Bremerhaven gezogen, das Blog ist 2005 gestartet, eben dieser Name stadtbremerhaven.de und das ist ja ein bisschen kess oder ein bisschen komisch und warum also dieser Name damals und natürlich die Frage, gab es da nicht mal irgendwann Ärger von offizieller kommunaler Seite? Hat man ja schon mal gehört, sowas.
Ja, es gab kurioserweise keinen Ärger. Es wurde eine Zeit lang sogar als Einwohner-Homepage auf der Seite der Stadt Bremerhaven geführt. Tja, wie kam es dazu? Ich hatte ja schon vorher irgendwie im Netz immer zu tun und auch jede Menge Domains rumfliegen und die war halt irgendwie frei und ich dachte, hey, du wohnst jetzt hier, mach da mal irgendwie was Privates mit dem Blog. Dass sich mein Beruf natürlich dann irgendwann in dieses Blog so stark überlagert hat, das war damals natürlich noch nicht abzusehen und heute würde ich es tatsächlich als Geburtsfehler bezeichnen, aber ja, ich denke mal, es ist auch irgendwie was Einzigartiges, was es so in dieser Form mit diesem komischen Namen nicht gibt.
Genau, wenn man jetzt bei Google nach Bremerhaven sucht, dann taucht das ja auf der ersten Seite als Treffer auf, ist ja auch lustig. Und wenn du mal so in deine Traffic-Logs reinschaust, weiß nicht, ob du das machst da, und dann kommen solche Besucher über eine Google-Suche Bremerhaven und sind dann nach 5 Sekunden oder 2 Klicks wieder weg. Das sind dann die verirrten Webserver.
Nee, es kommt in der Tat Bremerhaven, wenn du nach Bremerhaven suchst, landest du immer auf der Homepage von Bremerhaven irgendwie. Und ich habe irgendwie keine Touristikanfragen, überhaupt nicht. Also es ist alles aus dem Technikbereich.
Ja, nee, es wäre auch dann wahrscheinlich wirklich, dann guckt man nicht hin. Aber du könntest ja praktisch in den Logs mal nachgucken, ob da welche ganz schnell wieder weg sind. Aber ganz klar, nach 5 Sekunden, 2 Klicks ist die Sache dann eindeutig. Es gibt keine Infos zum Führerschein anmelden oder so weiter. In Kashis Blog geht es um, ich zitiere das hier eben von dem Header, um Web, Software, Hardware, Mobile Computing und Co. Und das war nicht immer so. Du hast es gerade schon angedeutet, am Anfang eigentlich gar nicht.
Nö, das war erstmal so dieser private Ablageplatz von Unwichtigkeiten, die fast jeder mittlerweile im Web hat. Damals vor fast 9 Jahren war es halt noch nicht so verbreitet. Mittlerweile denke ich, dass es genug Plattformen gibt, wo jeder sich selber ein bisschen verwirklichen kann, schreiben kann. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wie gesagt, meine Berufung, die ich damals schon hatte, irgendwie, ich habe damals schon im Computerbereich gearbeitet, irgendwie das Wissen ins Blog auszulagern.
Ja. Und du hast ja eben die ganze Historie online gelassen, das ist ja ehrlich und das ist apart, auch wenn man in die ersten Seiten mal reinguckt, so den Webarchäologen spielt, das ist ja schon ein paar Jährchen sind da Äonen und so im Bereich von Page 1500, da sieht man dann die Anfänge und auch aufschlussreiche Postings und Fotos. Und da habe ich dann gedacht, da ist so manches, wovor also der Karriereberater jetzt junge Facebook-Nutzer eindringlich zu warnen hat. Also da liest man von Alk und von Grillvöllerei und von Tattoos.
Ja, das sind aber Dinge, die ich heute auch noch öffentlich mache. Damals war es halt mein Blog. Heute ist es halt, ich sag mal, viele Nutzer heute, die nutzen dazu halt Facebook, Google Plus, Twitter oder Instagram. Das war damals noch nicht so stark vertreten und ich habe es halt in meinem Blog gemacht. Mein Gott, ist halt so. Und warum soll ich da nicht so stehen? Ich meine, wer mich aufgrund meiner Äußerungen, die ich dann irgendwann mal im Web gemacht habe, irgendwie nicht einstellt, mein Gott, dann muss ich da leider drüber wegsehen. Das hört sich jetzt dumm an, ist aber in der Tat so, weil ich denke mal, es ist immer wichtig, offen und ehrlich zu sein, authentisch zu sein und wer sowas nicht im Web teilt, irgendwie, ja, der soll es halt lassen und der es machen möchte, der soll es halt machen. Jeder ist da seines Glückes Schmied. Ne?
Brauchst du überhaupt einen Karriereberater? Oder anders gefragt, musst du dir vielleicht aus finanziellen Gründen demnächst oder wann auch immer einen Job suchen?
Nee, sowohl als auch. Karriereberater hätte ich auch in meinem früheren Leben nie brauchen können, weil ich immer irgendwelche Probleme mit Leuten hatte, die mir irgendwie etwas vorschreiben wollen. Und von daher, nee, nein. Also ich glaube nicht, dass ich da jemanden brauche, der mich berät. Nein, 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 nein.
Wir haben ja ein Foto von dir auf der Seite, das hast du uns zur Verfügung gestellt. Und da habe ich auch im Blog zufällig eine programmatische Erklärung von dir zu deinem Outfit-Stil gefunden. Das zitiere ich mal hier. Mich erreicht oft die Frage, warum ich so gerne Basecaps und Kapuzenpullis trage. Nun könnte ich behaupten, dass ich die Hoodies gerne in einem Hip-Hop-Store kaufe, weil die auch übergewichtigen Menschen wie mir passen. Wäre aber gelogen. Sneaker, Basecaps und die Kapuzenpullis entstammen einer Phase, in der ich gerne Ice-T, Public Enemy und die Beastie Boys höre. So, jetzt ist es raus.
Ja, kann man ja nachlesen.
Das heißt, ist ja, muss man ja erstmal finden.
Ne? Die höre genau. Ich übrigens heute noch gerne.
Ja.
Das ist ja zeitlose Musik.
Ja, aber am Anfang, da habe ich eben noch ein Posting, eben von wegen neue Heimat, Bremerhaven. Da warst du vielleicht am Anfang nicht so ganz glücklich da oben im Norden. Da habe ich nämlich auch was gefunden. Da hast du mal einen kurzen Bürgerbummel vor der Schicht sozusagen en passant besucht oder bist da vorbeigegangen. Hast dann geschrieben hier, Pilz schmeckt morgens um 11 am besten mit Seemannsliedern. Hartz IV gab es diesen Monat scheinbar vor oder am 29. Hohe Assi-Quote. Um 11 ist es schick, die Fahrerlaubnis blank gesoffen zu haben und dann eben schreibst du hier weiter, erschreckend ernüchternd der Alltag in einer kleinen hässlichen Stadt, in der 20% aller Einwohner eine Clubkarte bei den norddeutschen Hammerwerken haben und die Auswärtigen Arbeitsamt. Hat sich das mittlerweile ein bisschen aufgelockert, das Verhältnis zu deinen Mitbürgern da oben?
Ich bin weggezogen, ich gehöre jetzt zu Niedersachsen, ich wohne in Langen.
Ah.
Nein. Bremerhaven hat sich schon in den letzten Jahren ein bisschen rausgeputzt, gerade was so die Touristik angeht irgendwie. Du hast die Museen da, du hast die Einkaufsmall, die irgendwie neu gemacht wurde und die machen ganz viel, was leider nicht darüber hinwegtäuscht, dass natürlich immer noch viele soziale Probleme da in der Stadt herrschen, was ich natürlich nicht so schön finde. Ich wohne zwar jetzt irgendwie 20 Meter hinterm Ortschild, gehöre offiziell nicht mehr dazu, aber trotzdem bin ich da ja irgendwie in dieser Ecke zu Hause, gebe da mein Geld irgendwie in dieser Stadt auch aus. Und das ist immer, ich finde es halt traurig zu beobachten, wenn solche Städte mit Charme irgendwie so weit unten rumkrebsen. Ne?
Ja, wir haben ja gerade kurz die Anfänge von Stadt Bremerhaven angesprochen und jetzt schauen wir mal so in Richtung Gegenwart. Mittlerweile haben da auch Beiträge, die da so unter der Rubrik Privates einsortiert sind, die haben eigentlich auch meistens ein Tech-Bezug. Und wann kam denn da so der Schwenk oder diese thematische Einordnung und warum kam die?
Das kam eigentlich relativ fließend. Ich bin gelernter IT-Systemelektroniker und habe dann irgendwie schon immer damals angefangen, so aus dem Bereich der Software oder Hardware ein bisschen was festzuhalten im Blog. Und Ja, das wurde in den laufenden Jahren dann halt immer stärker irgendwie. Und das Private habe ich dann halt immer ein bisschen mehr nach Facebook, Google Plus, nachher auch Twitter oder Posteros, was damals halt auch noch aktuell war, irgendwie ein bisschen ausgelagert, habe dann halt nur Technik auf dem Blog gemacht, ja.
Ich habe das mal so nachgeguckt und versuche mich damit mit iterativen Eingrenzungen ranzutasten. Und ich bin da so auf zwischen der Seite 1370 und 1350, das Anfang 2008, da hat es überhand genommen oder da ist irgendwie der Schwenk, habe ich den jedenfalls verortet. Aber ich habe es ja in der Ankündigung so ein bisschen als Nerd City betitelt. Ist das zu Recht oder zu Unrecht? Wer ist so dein Zielpublikum? Sind das Nerds?
Ich würde mich auch selber nie als jemanden bezeichnen, irgendwie weder Geek noch Nerd. Das sind immer Leute, die sich selber so bezeichnen, sind meistens auch gar nicht so. Ich denke, was will ich für Leute erreichen? Ich habe eigentlich nie so das Ziel gehabt, irgendwie Leute zu erreichen, aber ich glaube, ich spreche gerne so mit meinesgleichen. Das heißt, ganz normale, bodenständige Leute, die sich für Technik interessieren, die nicht gerade die Freaks sind, sondern die ganz normal runtergebrochen die Technik besprechen wollen, verständlich für jedermann.
Das steht in der Wikipedia zum Beispiel als eine Definition oder unten hier so ein Satz. Allen Varianten und Verwandten des Nerd gemeinsam ist die im Vergleich zur hohen fachlichen Kompetenz weitaus geringere soziale Kompetenz bzw. Fähigkeit zur Selbstdarstellung, zur Show. Stimmst du dazu?
Nee, da ich bin ja super sozial vernetzt und lege
Show kann er auch ganz gut bisher.
lege auf meine Freunde absolut Wert. Das ist mit das Wichtigste in meinem Leben und nee, kann ich also so nicht unterschreiben und siehst du, ich passe nicht in diese Beschreibung hinein.
Ja, nee, aber auf jeden Fall, jetzt habe ich nochmal so eine These oder so im Grunde genommen, die auch so ein bisschen ja, vielleicht auch auf mich dann selbst zutrifft. Also so, wie man es immer nennt, Nerd, Geeks oder sowas, es ist fachliche Interesse an Computer und Kommunikationssachen, ist ja weitgehend immer noch wohl ein überwiegend männliches Phänomen, würde ich mal behaupten, so irgendwie nach meinen Erfahrungen. Und ich stelle mal jetzt die These in den Raum, dass es manchmal gar nicht so sehr um fachliche Kompetenz geht, sondern irgendwie um so eine Ordnungsstruktur im Leben. Also, dass man da so einen Raum hat, in dem Sachen nach bestimmten Regeln funktionieren oder man kriegt sie jedenfalls hin mit ein bisschen Getüftel, dass sie funktionieren. Und dann hat man diese kleine Welt so ganz gut im Griff. Also so ein bisschen Modelleisenbahn.
Da interpretierst du jetzt aber eine ganze Menge rein. Also ich habe das nie so gesehen, wie Modelleisenbahn und Ordnung reinbringen irgendwie. Nee, ich habe das einfach immer so mit Interaktion mit Menschen gesehen und ja, nicht als Eisenbahn.
Nee, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gesellige Eisenbahn oder ist es einfach Interaktion mit Menschen und da ist auch wirklich auf deinem Blog hier einiges los. Es wird eifrig kommentiert und interessanterweise hast du, das kann man im Impressum finden, du hast da so ein Tool dazwischen geschaltet, das habe ich auch noch gar nicht so richtig, kannte ich bisher noch so gar nicht richtig. Ich zitiere das mal hier. Um Spam-Kommentare zu verhindern, wird unter anderem ein Plugin namens Akismet eingesetzt. Dieses sendet ihre Daten, sofern sie kommentieren, an einen Akismet-Server in den USA, um zu prüfen, ob ihr Kommentar geblockte Wörter, E-Mail-Adressen oder Ähnliches enthält. Sollten sie damit nicht einverstanden sein, so dürfen sie nicht kommentieren.
Jetzt kommt gleich wieder so eine NSA-Geschichte?
Nee, ich dachte einfach nur so aus rein praktischen Gründen. Gar nicht mal so rum, weil es ja viele Blogger gibt, die das abschalten, weil sie damit gar nicht mehr klarkommen mit den Kommentaren oder eben die zu sichten, zu pflegen, bevor sie die online stellen. Also eigentlich in dieser Richtung mehr so.
Ja, ich denke schon, dass das fast alle Blogger mittlerweile einsetzen, weil Akismet gehört mittlerweile zu Automattic. Das ist die Firma, die auch WordPress betreibt. Und wird halt immer optional mit angeboten und leistet neben einem anderen Plugin, welches ich auch noch benutze, sehr, sehr gute Arbeit. Und man ist dann seine Spammer dann halt los. Es geht nicht um die Leute, denen der manuell. Es gibt ganz viele Leute, die manuell ihre Blumen und was ich für Shops da irgendwie eintragen. Das rutscht dann ab und zu mal durch. Aber ich sag mal, dieser automatisierte Spam, der irgendwie auch größtenteils aus Indien und den Staaten kommt, der wird da erstmal rigoros weggeblockt.
Und du selbst, du antwortest da auch, das machen auch nicht mehr alle Blogger so konsequent, dass sie sich noch in die Diskussion da so einschalten, ist auch eine Zeitfrage, ist eine inhaltliche Frage, wie sieht es bei dir aus, läuft da manchmal was aus dem Ruder oder gibt es dann auch Trollversuche oder Trollkämpfe, was ja auch in vielen Foren so ein Dauerphänomen ist?
Ja, da ich ja aus dieser Forenszene komme, kenne ich diese ganzen Geschichte und ich habe festgestellt, ab einer gewissen Größe von Blogs, gibt es nicht nur Freunde, die dort kommentieren und so auch bei uns, das ist in der Tat so und ich bin jemand, der eigentlich überhaupt nicht zensiert, Ich versuche auf die Leute mal einzugehen. Letzten Endes hält aber tatsächlich Don't Feed the Trolls, dass du halt gar nicht mehr drauf eingehst. Und weil es in der letzten Zeit Überhand genommen hat, habe ich auch ein schönes WordPress-Plugin gefunden. Und zwar kannst du mit einem Klick erstmal aus dem Kommentar die Vokale rausnehmen. Und dann ist auch Ruhe.
Oh.
Damit stellst du den Troll natürlich extrem bloß.
Das ist ja interessant. Das hört sich ja an wie im alten Ägypten oder so. Da gab es ja angeblich auch keine Vokale oder jedenfalls keine festgelegten. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ist eine super Idee.
Kann man das dann gar nicht mehr lesen, wenn die Vokale raus sind?
Ja, du kannst es natürlich versuchen zu erahnen.
Wie
aber
die Ägypter.
Ja, weißt du, diese stumpfen Beleidigungen, normal könnte ich sagen, ich lösche sie einfach und reg mich nicht drüber auf. Mhm. Stattdessen stelle ich diesen Menschen noch ein bisschen an den Pranger und lasse ihn mit seinen fehlenden Vokalen als Kommentarleiche gerne dastehen.
Also das mit den fehlenden Vokalen, das gucken wir uns auch nochmal an. Vielleicht können wir das auch gebrauchen für unsere Social-Media-Auftritte. Auf jeden Fall haben wir ja auch diese Woche wie immer regelmäßig 9 und 13 Uhr ins Web geschaut, die Webschau. Und Konstantin, der hier neben mir sitzt, der hatte diese Woche keinen Dienst dabei. Der hat wahrscheinlich anderweitig gearbeitet, nehme ich mal an, wenn er nicht irgendwie in Urlaub war oder so. Das kann er, muss er uns nicht verraten. Auf jeden Fall kann der ganz neutral und von außen objektiv mal jetzt Revue passieren lassen, was wir denn so verwurstet haben diese Woche. Konstantin.
Ja, mache ich gerne gleich nach einer kurzen Frage an Kashi von Lars K., der auf Twitter nämlich fragt, wieso gibt es zu Stadt Bremerhaven eigentlich noch keinen Wikipedia-Artikel?
Er kann gerne einen anlegen gleich. Kann er gleich loslegen.
Und was soll er da reinschreiben?
Nur das Beste.
Hauptsache, das ist keine Sockenpuppe, da war ja heute eine Meldung.
Ja, so ungefähr. Was könnte man da reinnehmen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie, ich meine, viele, die mich kennen, wissen ja, ich bin ein begnadeter, schlechter Karaoke-Sänger und noch schlechterer FIFA 2014-Spieler. Das sind alles Dinge, die rein müssen.
Aber wo wir gerade bei sind, verfass doch mal so den ersten Satz deines eigenen Wikipedia-Artikels.
Meine Güte, du. Ich bin normalerweise sehr spontan, aber in dieser Selbstbeschreibung bin ich immer sehr, sehr schlecht. Das überlasse ich immer anderen.
Stadtbremerhaven.de
ist eines der reichweitenstärksten Blogs in Deutschland.
Zum Thema?
Ja, Hardware, Software, Mobile Computing. Ja, das kann der Lars gleich machen.
Super.
Wenn ich nach Hause komme, möchte ich den lesen.
Ja, da haben wir einen Satz, haben wir dann doch schon mal. Okay, gut, Webschau waren wir dran, genau. Der Kollege Sebastian Sonntag, der war sehr fleißig, der hat von Montag bis Donnerstag erzählt, was im Netz so los ist. Michael, du warst dann gestern am Freitag dran und ich habe jetzt nicht alles mitgebracht, das wäre ein bisschen viel, sondern mal das Thema von Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und am Mittwoch, da ging es um Twitter, beziehungsweise um den Börsengang von Twitter. Da hat der Sebastian die Webschau mit einem ganz mit einer ganz lustigen Meldung begonnen, nämlich, dass eine insolvenz gegangene Firma, ein Elektronikhersteller Twitter, also Tweet und dann ER am Ende, von diesem Börsengang inzwischen eigentlich am meisten profitiert hat. 15 Millionen Euro seien da reingekommen in Aktien, weil die Leute sich vertan haben. Die haben einfach die falschen Aktien gekauft und eine Aktie war eigentlich nur noch 2 Cent wert von dieser Firma und dann ist das zwischenzeitlich aber um 2200% nach oben gegangen und dann hat die Börse erstmal diese Aktie geschlossen, weil die Leute gesagt haben, da kann ja wohl irgendwas nicht stimmen. Ja, und jetzt ist die Frage, Twitter hat 215 Millionen aktive User, aber wie lassen die sich zu Geld machen? Ne? Das ist jetzt die Frage, die geklärt werden muss, wenn Twitter an der Börse Geld verdienen will. Carsten, wie schätzt du das ein? Schafft Twitter die monetäre Umsetzung der User?
Ja, ist natürlich immer eine schwere Sache. Die Leute wollen immer alles kostenlos nutzen, aber entweder nichts bezahlen oder keine Werbung sehen. Twitter hat schon in der Vergangenheit mit Marketingunternehmen zusammengearbeitet. Du siehst in den offiziellen Clients natürlich die Sponsored Post, die Werbung, was natürlich auch daran liegt, dass Twitter alles daran setzt, externen Clients irgendwie so das Wasser abzugraben mit künstlichen Beschränkungen, was natürlich für die Benutzer sehr nervig ist. Aus Sicht von Twitter aber leider unumgänglich ist, ne?
Mhm. Welche Rolle spielt Twitter für dich?
Eine ganz wichtige. Also erstmal bleibe ich damit mit den ganz vielen lieben Menschen in Kontakt, die ich leider nicht immer besuchen kann oder leider nicht sehen kann, weil dadurch, dass ich im Internet arbeite, ist es so, man hat seine Freunde nicht mehr nur lokal in der Stadt irgendwie, sondern irgendwie verteilt über ganz Deutschland, teilweise im Ausland. Und da ist Twitter mal ein super phänomenales Werkzeug, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben.
Hm. Reicht dir das denn? Das ist ja immer nur kurz dann.
Ja, mache ich es halt häufiger.
Okay.
Und die Twitter-Aktie selbst kaufen?
Nee, ich habe eine Borussia Dortmund-Schmuck-Aktie zu Hause hängen und das war's mit. Wobei, ich habe auch mal Nokia-Aktien gehabt, aber die habe ich auch schnell verkauft nach dem Microsoft-Deal.
Am Donnerstag ging es in unserer Webshow um Disconnect Search. Das ist ein Add-on für den Browser, der jetzt entwickelt wird von drei ehemaligen Google-Mitarbeiter und einem ehemaligen NSA-Mitarbeiter. Und die wollen also das so machen, dass man dieses Add-on nutzen kann und seine Suchanfrage, die wird dann zuerst an dieses System weitergeleitet. Dann wird die IP-Adresse anonymisiert und dann geht es also dann weiter an Google, sodass die Suchanfrage an sich also mit der eigenen IP-Adresse nicht mehr in Verbindung gebracht werden kann. Und die Macher erhoffen sich davon, dass dann also die verschiedenen Suchanfragen dann nicht mehr so miteinander verknüpft werden. Carsten, wäre das was, was du nutzen würdest? Nutzt du jetzt vielleicht schon sowas wie Verschlüsselung oder Verschleierungstools?
Ja, aber nicht in diesem Sinne von Suche, nein. Also ich bin Kunde von Google, nutze die Dienste, absolut gerne nutze alle Dienste. Aber ich habe auch wirklich das Tracking angelassen, weil ich sehe lieber, das ist, hört sich jetzt doof an, aber ich sehe lieber personalisierte Werbung als irgendeine andere. Und ich glaube mit meinen Suchen, wenn man da ein Profil zusammen machen würde, das würde ganz schlimm enden für mich, also wenn man das so zusammenfasst. Außerdem kann man deaktivieren, dass die Werbeanzeigen personalisiert ausgeliefert werden.
Wie ist das mit verschlüsselten E-Mails?
Ja, meine Gegenüber nutzen das nicht.
Das sagen ja alle.
Also ich habe zig Anleitungen geschrieben, wie man verschlüsselt. Also technisch, ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe es auch aktiv, aber dadurch, dass es keinen Gegenüber nutzt, nutze ich es auch nicht. Nein.
Aber würdest du es als sinnvoll oder nötig betrachten?
Jein. Also viel schöner wäre es doch, wenn sowas gar nicht, wenn ich das nicht nutzen muss. Wenn es einfach normal ist, irgendwie eine Privatsphäre zu haben oder dass sowas nicht gescannt wird, das ist doch das viel Interessantere. Schau dir mal an, wie teilweise kompliziert diese ganzen Verschlüsselungslösungen sind und das seit zig Jahren. Und es wird nur schwer, wirklich einfacher irgendwie zu benutzen für den normalen User irgendwie. Und das finde ich so traurig. Ich selber kann es benutzen, ihr beiden wahrscheinlich auch, meine Freunde auch irgendwie, beziehungsweise ein Großteil von diesen technischen Freunden, aber die anderen Menschen wissen gar nicht, wie das funktioniert. Es ist immer noch zu kompliziert für die meisten.
Am Freitag, das war gestern, Michael, da hast du über den Start der Huffington Post hier in Deutschland berichtet und die Huffington Post musste dir viel Kritik einstecken, zum Beispiel vom bekannten Medienjournalisten Stefan Niggemeier, der hat ja gesagt, das sei eine Maschine, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und mit Nachrichten und mit Journalismus hätte das so gar nichts zu tun. Carsten, hast du diesen Start der Huffington Post verfolgt?
Dadurch, dass dort Menschen schreiben, die ich auch kenne, habe ich das natürlich verfolgt. Ist das gleichzeitig auch die Frage nach meiner Meinung dazu?
wäre dann jetzt irgendwann demnächst gekommen?
Ja, ich sehe das so. Und so, ich sehe das vielleicht als gutes Sprungbrett für Leute, die selber keine eigene Plattform haben, die vielleicht dort mehr gelesen werden als auf ihren eigenen kleinen Blog. Ansonsten sehe ich das tatsächlich so wie die meisten Kritiker, dass dort viele guten Content kostenlos dalassen. Die Jungs monetarisieren das. Das Ganze hängt hinterm Fokus irgendwie. Das ist auch so eine SEO-Maschinerie, die in Deutschland da gestartet ist und die ganzen, viele Texte sind noch nicht mal selber geschrieben, irgendwie zusammengeklaubt im Netz. Ich habe das mal ein bisschen überflogen und das finde ich dann wiederum nicht so gut. Also für viele ist es ein gutes Sprungbrett, für andere, bei anderen verstehe ich nicht, warum sie dort publizieren.
Hast du bei dir auf dem Blog Stadt Bremerhaven auch sowas wie Klicksäue, dass du irgendwas einstellst, eine Bildergalerie oder was auch immer, von dem du weißt, das mache ich jetzt eigentlich nur, weil ich weiß, dass es besonders viel angeklickt wird?
Nein, es gibt auch keine Klickstrecken bei mir.
Gut, finde ich.
Ja, ne? Tja, ja, die Huffington Post, du hast es ja gerade schon gesagt, eben halt die Frage eben, wo kriegt man Content her? Also da ist zweifellos, nach dem ersten, was man so gesehen hat, ist das da mindestens sehr gemischt, das Bild. Und jetzt einfach mal bei dir. Die Sache, wo kommt der Content bei dir her? Also man sieht da, du bist gar nicht ganz allein. Das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Personen. Das wäre also die Frage nach den Leuten, die es schreiben und natürlich nach den Quellen. Wie läuft das?
prinzipiell ist es so, dass wir momentan mit zwei Leuten dauerhaft schreiben, weil aufgrund von normaler Arbeit, die es tatsächlich auch noch gibt, fallen ein paar Leute aus irgendwie. Ja, meine Quellen, ich bin ganz viel, ich habe es auch, glaube ich, schon mal irgendwie bei euch im Beitrag, steht schon so ein bisschen drunter, wo ich immer unterwegs bin. Das sind natürlich Blogs, andere Blogs natürlich, aber auch viel Online-Communities wie Hacker News oder Reddit irgendwie, wo es ja wirklich alles zu finden gibt. Und da steht man halt früh auf und sucht sich so seine News, was so in der Nacht passiert ist oder was andere Benutzer jetzt irgendwie an ihren Geräten festgestellt haben. Und da wühle ich mich dann immer wie so eine Trüffelsau morgens schon durch.
Wo wir gerade beim Thema sind, Gerd Letzing fragt bei Twitter, frag doch mal bitte, wie viele Stunden er am Tag fürs Blog investiert.
12 bis 14 Stunden.
Oh je. Aber hast du nicht eben gesagt, es gibt auch noch andere Arbeit?
Ja, die meiner Kollegen, die dort mitschreiben, aber ich selber bin ja als Hausmeister des Blogs irgendwie da immer. Ich bin immer da.
Das ist auf jeden Fall, dann ist es die selbstgewählte Selbstausbeutung, das haben wir Selbstständigen ja so an sich, aber gut, du hast es gerade schon angesprochen, das passt jetzt gerade der Schwenk, wir haben ja immer in der Sendung Bookmarks, also quasi als Leseempfehlung der Gäste und auch irgendwie teilweise sind das Arbeitsmittel, teilweise privatere Sachen, aber in dem Fall, du hast es gerade angesprochen, legen wir doch einfach mal mit den zwei Bookmarks los, Reddit und Hacker News.
Ja, Reddit hast du mitgebracht. Das kennt vermutlich jeder. Die Leute, die es nicht kennen, das ist so eine Social-Aggregator-Website, wo also verschiedene Meldungen und Videos und so zusammengefasst werden und dann können ja auch noch bewertet werden und landen dann weiter oben in der Liste, werden also prominenter. Und eine Meldung, die da zurzeit relativ prominent platziert ist, ist sogar ein Wissensgewinn, gar nicht so quatschig. Nämlich, wenn die First Lady, also aktuell ist das ja Michelle Obama, wenn die stirbt oder sich von ihrem Mann scheiden lässt, dann wird vom Präsidenten eine neue First Lady bestimmt. Das kann die Schwester sein oder auch eine Nichte oder auch eine Tochter oder Schwiegertochter. Und ja, eine First Lady gibt es also sozusagen immer. Das ist nicht unbedingt nur die Frau vom Präsidenten. Habe ich nicht gewusst.
Ich auch nicht.
Danke an Reddit für diese Auskunft. Kashi, bist du wegen solcher News dann auch da?
Ich bin da jetzt halt mittlerweile 6 Jahren angemeldet und du findest da wirklich alles. Das sind nicht nur immer die technischen Dinger. Das sind auch Dinge aus dem Bereich Fun oder What the Fuck, wo ich gerne unterwegs bin, abends mal eine Stunde bei Reddit irgendwie zur Entspannung. Das bringt mich mal ganz gut runter, ja.
Es bringt dich runter?
Ja, ja, ich kann dabei entspannen, mir witzige Bilder anzugucken oder ja, auch Verkehrsunfälle.
Und guckst du eher auf die Newsliste oder auf die hochgetoppte Liste?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich guck mir mal die neuen an. Also die Toplisten gucke ich gar nicht mehr, weil ich die ja schon irgendwann gesehen habe. Während ich nämlich mir die neuen angeschaut habe.
Ja, ist natürlich eine Frage des zeitlichen Aufwandes, genau.
Richtig.
Den zweiten Bookmark, den du uns mitgebracht hast, der lautet news.ycombinator.com/news. Was hat es damit auf sich und wie kommst du zu dieser URL?
Ja, das ist einfach Hacker News. Einfach, wenn die gesprochene URL gerade zu lang war, einfach mal nach Hacker News googeln. Das ist auch so ein Ranking-Verfahren, wo halt Entwickler oder andere Techies halt News einstellen, darüber diskutieren. Und da findest du quasi teilweise die News, bevor sie in den Blogs entstehen.
Weißt du, wer dahinter steckt?
Ja, das Funding habe ich mir mal angeguckt, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
Mhm. Und generierst du da auch Themen für dich dann raus?
Ja, natürlich.
Wie ist das mit der Verteilung? So ist es nicht überwiegend sehr jetzt USA-lastig?
Ich mache auch viel deutsche Themen. Also viel ist natürlich in den USA, weil dort die Tech-Industrie ist, natürlich in Asien auch. Aber ich versuche auch immer ein bisschen Deutschland abzudecken. Hier passiert auch einiges. Es war nicht ganz so spannend, aber ja doch. Die ganzen interessanten Firmen für unsere Internetgeschichten sitzen halt hauptsächlich in den USA.
Wo wir gerade USA und Asien, wo du das angesprochen hattest, gibt es eigentlich so Blogs wie TechCrunch oder Mashable oder so, diese führenden Technikblogs, gibt es sowas eigentlich auch für Asien?
Ja.
Auf Englisch, in englischer Sprache?
Nee, das wird wahrscheinlich dann auch in der, wobei Engadget und die ganzen Geschichten, die werden ja ihre News global machen, das heißt, sie machen auch auf der Top-Level-Domain, die sie da jetzt irgendwie haben, auch ihre News für Asien, wenn es ein ganz dickes Ding ist, wenn es irgendwie in dieser Richtung ist. Sonst Engadget und Co., die gibt es auch in allen möglichen Sprachen, aber dann halt immer in dieser länderspezifischen Sprache. Ne?
Also Chinesisch müsste man können.
Genau.
Oder
ja, es gibt halt auch Ausgaben, die dann halt zusätzlich noch in Englisch sind, ja.
Wir haben ja vielleicht für das Problem, das Sprachenproblem, gleich hinter bei den nächsten Bookmarks noch eine Lösung. Auf jeden Fall erstmal noch den Aufruf nochmal an euch, eure Möglichkeiten hier mitzumachen beim Online-Talk über unsere Kanäle. Der Konstantin hält ein Auge drauf auf Twitter und Facebook. Und wir sprechen mit Carsten Knobloch alias Kaschi von Stadt Bremerhaven. Vielleicht jetzt nochmal zum Thema HuffPost anknüpfen. Das ist auch noch eine Sache, die im Grunde genommen in dem Jubiläumspost, den ich schon mal erwähnt habe, bei dir drin steht, aber den wir auch nochmal hier explizit ansprechen wollen, haben wir auch schon ein paar Worte darüber verloren. Thema Moneten. Du bist jetzt selbstständig und hast gerade auch gesagt, was du für ein Arbeitspensum da reinsteckst. Und es ist aber auf jeden Fall eine Sache, die ja jeden ambitionierten Blogger, jede Bloggerin brennend interessiert. Wie kann das funktionieren? Wie läuft das mit einem Blog, von dem man also irgendwie leben will?
Tja, wenn ich dafür wirklich ein Rezept hätte, wie es funktioniert, würde ich darüber einen Blog machen und das dann irgendwie verkaufen. Wie diese Social-Media-Experten, die immer hier klicken und 19 Euro bezahlen und ich zeige euch, wie man 10.000 Euro im Monat verdient. Nee, es ist ganz einfach. Es ist tatsächlich ein bisschen Arbeit noch, die ich noch nebenher mache. Ich schreibe noch für GetGoods, ich schreibe für die Deutsche Messe AG, also für die Cebit, für Klarmobil schreibe ich noch. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ja, und dann habe ich einen Vermarkter natürlich, der sich darum kümmert, dass bei mir in der Sidebar Werbung eingeblendet wird. Mhm. Und das sind so die Einnahmequellen.
Die Werbung, das ist klar, sieht man da irgendwie. Dann, wie machst du das? Kalkulierst du zwischendurch mal dann so, was dann an Einnahmen da ist, wie die Besucherzahlen sind und dann eben jetzt mal wieder eine böse Frage, haust du dann nochmal ganz dringend drei Artikel raus, damit das wieder weiter losgeht? Oder wie machst du das?
Nee, habe ich noch nie gemacht. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich einfach durchkalkuliert, was ich auf jeden Fall fix im Monat mit meinen Auftragsarbeiten verdienen kann, die nichts mit meinem Blog zu tun haben.
Wo wir gerade beim Moneten sind, Oliver auf Twitter fragt, mich würde interessieren, wie Kaschi sich seine berufliche Zukunft vorstellt.
Ja, irgendwann verkaufe ich das ganze Ding für viele Millionen und werde dann erstmal Urlaub machen. Nee, ich weiß es gar nicht.
An Yahoo.
Ja, zum Beispiel. Nee, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich immer weiter bloggen, wobei die Themen natürlich irgendwann vielleicht anders sind. Vielleicht blogge ich in 10 Jahren über, ja, keine Ahnung, vielleicht dem Alter angepasst ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe mir noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht. Das hört sich jetzt auch wieder total naiv an, aber ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, sondern immer einfach ausprobiert, mal hier, mal da gemacht, auch völlig was anderes gemacht, irgendwie einfach mal geguckt. Und bisher habe ich immer Glück gehabt, dass das, was ich angepackt habe, auch funktionierte. Wobei, wenn man 14 Stunden am Tag arbeitet, kann man nicht nur von Glück sprechen, sondern das ist auch ein bisschen Arbeit. Ja, aber ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, was kommt.
Wir haben das ja gerade schon mal auch kurz angesprochen. Also du hast natürlich Werbung geschaltet auf der Seite und das ist eine Einnahmequelle. Und es gibt nun mal jetzt dieses Problem. Wir haben auch vor einiger Zeit hier drüber berichtet in der Webshow. Es gab ja da eine richtig heiße Diskussion in Deutschland, auch eine kleine Aktion von verschiedenen Medien und zwar Thema Werbeblocker, also sowas wie Adblock Plus und so. Das ist ja an sich dann geschäftsschädigend für dich.
Über 50% meiner Leser setzen diesen Werbeblocker ein, ja. Mhm.
Und ja, das heißt also im Grunde genommen, wenn das nicht so wäre, wäre deine Reichweite größer. Du hättest möglicherweise mehr Werbeeinnahmen. Und hast du damals an dieser Aktion teilgenommen, dass du dafür plädiert hast, das Ding abzuschalten oder wie?
Nee. Aus einer ganz einfachen Sache. Ich bin auch so vom Saulus zum Paulus geworden. Ich komme aus der Wear-Szene irgendwie, aus den dunklen Ecken des Webs. War früher, war früher auch so unterwegs und habe lieber genommen statt gegeben. Das hat sich dann in den Jahren halt geändert und ich würde nie mir anmaßen, irgendwie Verhaltensregeln für irgendwelche Leute im Web irgendwie aufzudiktieren. Irgendwie. Das ist nicht meine Art. Jeder muss das selber wissen, mit sich selber vereinbaren und ich bin jetzt in der Lage, dass ich halt gerne für gewisse Dinge zahle, Musik, Apps und ich benutze übrigens auch einen Werbeblocker, allerdings nicht jenen, über den ihr sprecht, sondern einen anderen, weil es tatsächlich Seiten gibt, die übertreiben es schon sehr und auf meinen Stammseiten bin ich immer mit ohne Werbeblocker unterwegs. Und alternativ mache ich es dann so, wenn Entwickler zum Beispiel keine Werbung schalten, irgendwie Freeware anbieten, dann spende ich da Geld für. Das liegt mir einfach am Herzen, weil ich mit diesem Internet, mit diesem Gebilde ja auch mein Geld verdiene.
Hm. Gab es schon mal irgendwie Versuch der Einflussnahme von Anbietern, von Software- oder Hardwareproduzenten? Du kriegst ja wahrscheinlich auch mal dann Muster zur Verfügung gestellt, beziehungsweise Testgeräte oder sowas irgendwie. Gab es da schon mal so irgendwie einen zarten Hinweis? Gut besprechen.
Nee, kurioserweise nicht. Wahrscheinlich, weil die sich alle im Vorfeld ein bisschen über mich informiert haben, dass das böse ausgehen kann, wenn man sowas versuchen würde.
Hm. Wie ist es mit der Konkurrenz? Also du hast sehr gute Zahlen, das haben wir schon angesprochen. Das ist, Blog ist seit Jahren so in den Top 20, glaube ich, mindestens der Hitliste. Aber sagen wir mal, Heise oder so ist schon definitiv ein größerer Laden. Auch bei Golem zum Beispiel, da sind ein paar mehr Manneken an Bord. Was ist so dein Dreh, dass die Leute bei dir auf Kaschisblog kommen?
Ja, das ist aber keine Konkurrenz irgendwie. Also Konkurrenz, ich würde nicht mal sagen, dass ich mit anderen Blogs in Konkurrenz stehe. Das ist alles ein Geben und Nehmen, ein Miteinander. Ich kenne ganz viele Leute, die bei Heise oder Golem arbeiten. Das sind ganz tolle Leute irgendwie. Und der eine schreibt die News, der andere schreibt sie wieder anders. Mein Gott, die schreiben halt journalistisch. Ich habe ein bisschen mehr Meinung drin. Also von daher ist genug Platz für Medien in Deutschland.
Ich habe ja auch alle im Newsreader. Ja, wir haben nochmal wieder Bookmarks 2. Die haben beide sowohl mit Content als auch mit Moneten zu tun, nämlich Creative Commons und Fiverr. Konstantin.
Ja, jetzt hast du das schon angesprochen. Creative Commons hat Kashi mitgebracht. Eigentlich eine Unterseite davon, nämlich search.creativecommons.org, also die Suchfunktion der Inhalte, die mit einer CC-Lizenz versehen sind. Und du hast dazu geschrieben, für jeden Publizisten im Web wertvoll, frei nutzbare Grafik, Musiken, Videos und Co. Was suchst du denn da und wie nutzt du das Ganze?
Ganz wichtige Seite auch für kleine Blogger, die irgendwie unabhängig von Agenturen sind. Es gibt ja zig Bilderdienste im Web, die für teuer Geld Bilder verkaufen, beziehungsweise die Lizenz an diesem Bild. Und bei Creative Commons ist es halt so, ich kann frei nutzbare Bilder für meine Artikel suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, jemand hat einen Gartenblog oder so irgendwie und schreibt da irgendwie was und will das Ganze besser visualisieren, weil ich finde, so ein gutes Bild wertet einen Beitrag natürlich auch immer auf, kann er da nach Bildern suchen, die er für seine Verwendung auch gerne kommerziell benutzen kann. Und das finde ich, ist ein fantastischer Dienst, den Flickr aber übrigens auch anbietet. Die haben auch so eine spezielle Suche. Ich glaube, Google hat sie mittlerweile auch, aber ich gehe immer über die andere Seite, weil ich da halt wesentlich mehr finde.
Suchst du denn da nach Inhalten, die für die kommerzielle Verwendung freigegeben sind?
Ja, ich muss es ja machen. Dadurch, selbst wenn es nur ein kleiner Blog ist, der irgendwie trotzdem Google AdSense einsetzt, ist es ja dann schon ein kommerzielles Blog und schon muss eine andere Lizenz wählen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja.
Hast du da schon mal festgestellt, dass man weniger, also viel deutlich weniger Inhalte findet, wenn man dieses Häkchen dann noch anklickt?
Ja, natürlich. Das sind dann halt Leute, die wollen halt auch nicht, dass du könntest jetzt ja hergehen und dieses Bild nehmen, kommerzielle Verwendung auch in Printmedien unter was weiß ich, eine Zeitung von machen und vielleicht dir sogar eine goldene Nase mit einer Veränderung an diesem Bild verdienen. Und das verstehe ich, dass einige Leute das nicht wollen, dass ihre Bilder so verwendet werden.
Mhm. Unter welcher Lizenz stehen deine Texte?
Ich glaube, ich habe gar keine. Die will auch gar keiner so haben. Die funktionieren nur bei mir im Blog.
Okay. Und hast du schon mal eigene Bilder oder so, die du machst?
Ja, ich versuche es mittlerweile. Bei Techies ist es ja ein bisschen so, da brauchst du nicht so die Eyecatcher, wie es vielleicht andere Medien brauchen. Da reicht ein fotografiertes Handy schon irgendwie. Das ist ein bisschen anders, das kann man selber machen. Ja, ich versuche größtenteils, nutze ich mittlerweile eigene Fotos, ja.
Wie machst du die denn?
Mit einer Kamera.
Oh, okay. Vielen Dank.
Nee, ich bin mittlerweile auf dem Smartphone zum Fotografieren umgestiegen. Also ich habe vorhin eine Spiegelreflexkamera gehabt und eine Videokamera. Und momentan mache ich das mit dem Nokia Lumia 1020. Hat eine ziemlich coole Kamerafunktion und eine Kamera selber natürlich auch.
Und machst du auch so Produktfotografie?
Nein.
Oh, okay. Das hätte dann ja nochmal quasi ein kleines Studio zumindest irgendwie zu folgen.
Das machen ganz viele. Viele professionalisieren sich da. Das sollen die auch machen. Ist auch super schön anzusehen. Ich lege dann lieber meine Zeit so. Das dauert mir zu lange. Ich habe nicht viel Zeit irgendwie, weil ich viel arbeite irgendwie. Und ob der Lautsprecher nun voll ausgeleuchtet zu sehen ist oder irgendwie oder ein normales Foto, welches ich halt auf meinem Schreibtisch geschossen habe, das tut dem Text und dem Testbericht wahrscheinlich keinen Abbruch.
Vielleicht wirst du ja irgendwo im World Wide Web einen Menschen finden, der dir für $5 die Arbeit abnimmt.
Das ist nämlich mit meinem nächsten Bookmark-Tipp durchaus möglich.
Nämlich?
Fiverr.
Kannte ich so gar nicht vorher. Klingt aber, also ich habe eben mal kurz reingeguckt, klingt total spannend und witzig, aber auch ein bisschen deprimierend für Menschen. Ich bin ja auch Freiberufler. Ja, was kann man da machen?
Was kannst du da machen? Du kannst dir Logos erstellen lassen, alles ab $5 oder kleine Jingles für, was weiß ich, für eine Radioshow zum Beispiel. Du kannst dir irgendwie deine Seite analysieren lassen. Also es gibt wirklich nichts, was es bei Fiverr irgendwie nicht gibt. Das war auch ein Bookmark-Tipp, den ich von meinem lieben Freund Kai Truhn damals bekommen habe, weil er auch auf der Suche nach irgendwas war. Und wie gesagt, Leute verkaufen für fünf oder ab $5 irgendwie komplett alles, teilweise sehr skurril und witzig irgendwie. Aber man kann es auch halt nützlich sehen und wenn man sich da vielleicht mal ein paar Logo-Entwürfe oder ein Jingle oder ein Intro für ein Video sucht, dann kann man da durchaus mal reinschauen, sollte man auch, weil es macht auch Spaß, in diesen Kategorien zu wühlen, was Leute so ab $5 machen.
Also ich habe das auch, ich wusste, dass es sowas gibt oder es gibt, glaube ich, auch noch andere Dinge, aber ich habe das auch dann eigentlich gestern zum ersten Mal durchforstet und es gibt dann zum Beispiel auch Angebote, eben sich was schreiben zu lassen, also zum Beispiel Blogartikel, die dann teilweise auch noch Suchmaschinen optimiert sind oder so, und das wäre natürlich auch eine tolle Idee, probiere ich mal aus, ob ich nicht mal irgendwie hier für eine Sendung oder eine Webshow oder so für $5 lasse ich mir schreiben. Nee, das sind ganz tolle, das sind Bewerbungsvideos von wirklich sehr eloquenten Damen und Herren und die versprechen da ihre Kunden Glück zu machen. Und ja, ich habe es nur wie Konstantin empfunden. Also mit den $5 ist natürlich ein sehr geringer Preis. Und gut, wenn man das, wenn es dann mehr Wörter sind, kann man dann, nehmen die dann 10 oder auch 20 oder so. Aber tolle Sachen. Also zum Beispiel irgendwie, wenn man Overvoice braucht für Radio oder eine Übersetzung. Und da sind wir ja zum Beispiel. Also nehmen wir mal an, ich muss jetzt irgendwas auf Chinesisch lesen oder übersetzen. Wüsste ich ja so nicht. Und da könnte ich relativ schnell jemand engagieren. Hast du das schon mal gemacht?
Nee, nein.
Ich probiere das mal aus demnächst.
Ich habe das Angebot als solches für was anderes mal in Anspruch genommen. Diese $5 muss natürlich in Relation setzen. Für uns ist das, hört sich das jetzt super wenig an. Allerdings gibt es da auch viele Menschen, die aus ärmeren Gegenden der Welt irgendwie ihre Dienste anbieten über das Internet. Und da sind $5 ganz anders zu werten. Und das finde ich, ist vielleicht keine schlechte Einnahmequelle. Es hört sich für uns natürlich immer, für $5 kriegst du natürlich, was $5 ungefähr wert sind. Wenn du mehr willst, zahlst du dementsprechend natürlich auch mehr. Das musst du ja auch nicht vergessen.
Naja, aber da waren teilweise schon Sachen drin. Ich habe mal geguckt, ein 15 Seiten langen Text vom Schwedischen ins Englische zu übersetzen, hätte laut der Beschreibung nur $5 gekostet. Wenn da wirklich am Ende eine anständige Qualität bei rauskommt, dann muss man ja sagen, das ist Dumping.
Das ist ein Schnapper auf jeden Fall. Aber ich probiere es doch einfach mal aus und teile uns damit, ob das wirklich Übersetzungsqualitäten hat oder wirklich nur so Google Translate.
Ja, vielleicht mache ich doch einfach mal einen Radiobeitrag zu. Gebe ich direkt den Auftrag, $5.
Machen wir. Das machen wir hier. Dann können wir hier Mehrwert schaffen. Ja, in dem Blog geht es ja, wenn man über IT und Nerdstuff schreibt oder darüber auch diskutiert mit den Usern, da geht es ja nicht immer nur um fachliche Details oder neue Gadgets. Manchmal ist ja auch ein Dreh so in die normale Welt, sag ich mal, in die Politik vielleicht oder in die Gesellschaft rein. Und irgendwie so ein Dreh, den wir in den letzten Monaten ja sehr intensiv hatten, auch hier in der Webschau, ist ja diese Geschichte mit Snowden, die Enthüllung da, Geheimdienstüberwachung und so weiter und so weiter, die Überwachung unserer ganzen Kommunikation, die Fragen, jetzt Verschlüsselung und so weiter, haben wir gerade schon angesprochen. Wie stark fühlst du dich da selbst von betroffen als Privatperson, dann eben als Tech-Blogger, und wie ist das im Blog besprochen worden? Ist das ein Thema gewesen?
Ja, natürlich ist das ein Thema gewesen. Das ist ein ganz furchtbares Thema, weil das auch wieder diese Unmacht widerspiegelt, die wir als normale Bürger irgendwie haben. Und wenn ich mir angeschaut habe, wie unsere Politiker gestimmt haben und dass irgendwie nichts dagegen gemacht wird, dass Unternehmen wie die Deutsche Telekom erst heute mitteilen, hey, wir wollen, dass unsere Daten nur über deutsche Server gehen. Ja, das ist mittlerweile so komplex, da blickt kaum noch einer durch, und das macht das Ganze zwar nicht besser, aber ich finde es furchtbar, 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 ja.
Und das ist also jetzt ein Problem, ist das irgendwie in dem Sinne jetzt für dich richtig neu gewesen oder überraschend, weil ja eigentlich viele Leute gesagt haben, ja, hat unsere schlimmsten Erwartungen sozusagen nur bestätigt.
Ich bin ja großer Fan von Verschwörungstheorien und fühle mich ja schon seit immer beobachtet. ich denke, dass wir alle schon gewusst haben, dass gewisse Dinge mitgehört werden, aber nicht dieser riesige Umfang. Und du musst dir mal vorstellen, wenn man das wirklich punktgenau machen will, was da für ein Apparat hintersteht. Also das ist ja, dass die Stasi ja nichts gegen.
Wir haben das ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Also es gibt jetzt technische Möglichkeiten, die man jetzt theoretisch einschalten könnte, um den Leuten zumindest das Handwerk ein bisschen schwerer zu machen. Damit macht man sich auch selbst ein bisschen schwerer. Verschlüsselung geht mir genauso. Habe ich letztens mal, nachdem ich eine Mail von einem Kollegen erhalten habe, die signiert war mit OpenPGP, da habe ich das auch mal gemacht und dann teilweise ruckelt jetzt mein Outlook ein bisschen rum. Ja, und Tor oder sowas irgendwie ist auch nicht so ganz unumstritten, ist auch langsam. Manche Leute sagen auch, es wird teilweise von Geheimdiensten betrieben. Du als technischer Experte, du hast es ja gerade schon angedeutet, ist da irgendwas zu machen? Kriegen wir das noch irgendwie einfacher hin, dass man das auch der breiten Masse irgendwie zur Verfügung stellen kann? Wer könnte das denn machen?
Ja, die Sache ist natürlich immer, erstmal sollte man bei sich selber anfangen und schauen müssen, gewisse Dinge überhaupt ins Internet. Des Weiteren natürlich ist natürlich irgendwie eine Dateiverschlüsselung relativ einfach. Das muss aber für den normalen Benutzer irgendwie auch vereinfacht werden. Und ja, man liest immer die Jungs vom CCC, die haben so viel Können haben die, aber warum machen sie sowas nicht mal für den normalen Benutzer einfacher? Jetzt aus der Sicht des Experten sind diese Lösungen immer total super einfach. Ich kann es auch benutzen, ihr beiden wahrscheinlich auch. Viele Leute, die sich aber jetzt Gedanken machen nach diesen ganzen Skandalen, die haben halt nicht die Möglichkeiten, sich da irgendwie so einzuarbeiten, dass es leicht bedienbar ist für sie. Und das andere Problem ist natürlich auch immer, hey, warum verschlüsselst du denn? Hast du etwas zu verbergen? Ne, das ist natürlich auch noch immer so eine Sache.
Hast du gerade gesagt, vielleicht nicht so viele Sachen ins Netz stellen. Dem diametral gegenüber ist ja das Konzept von Social Networks. Da passt jetzt wieder mal ein Bookmark von dir.
Genau, Google Plus. Ja. Das ist nicht so originär. Aber du wirst einen guten Grund haben, warum du uns das so mitgeteilt hast.
Ja, und zwar habe ich Google Plus gewählt mit der Untergruppierung der Google Plus Communities, wo sehr, sehr viel Wissen in allen Lebensbereichen getauscht wird. Und zwar ist es ein bisschen zu vergleichen mit Reddit, nur ohne die ganzen Nacktzehen. Also du hast da halt auch Communities, die sich bilden zu allen technischen Themen, allerdings auch zu allen anderen Strickliesel-Themen. Das findest du dort auch und kannst dort mit Leuten dich austauschen, interagieren und ja, das funktioniert in der Tat besser als Facebook-Gruppen.
Nenn mal ein Beispiel.
Ich bin ganz viel in Android-Geschichten drinne. Also irgendwie, keine Ahnung, wie die ganzen Gruppen heißen, wo ich überall drin bin, weil es halt so viele sind. Aber in meinem Falle sind es tatsächlich nur technische Sachen.
Also wie so ein gutes altes Forum.
Ja, so kannst du das sehen, halt in einem sozialen Netzwerk und dadurch, Foren sind ja irgendwie mittlerweile irgendwie Mitte 2000 oder so irgendwie gestorben irgendwie mit der Popularität von Facebook und Co. Und über so ein soziales Netzwerk und die Forenfunktion bzw. eine Community-Funktion erreichst du natürlich mehr potenzielle Menschen, die sich an einer Diskussion beteiligen, ne?
Du hast ja selbst irgendwie, du bist ja praktisch auf allen Kanälen, die bespielst du und das hast du aber offensichtlich so ein bisschen verteilt. Dann irgendwie auf Facebook habe ich den Eindruck, dass da mehr oder weniger eine Abbildung oder relative 1:1 Abbildung ist vom Bloginhalt. Oder täusche ich mich da?
Da täuscht du dich aber gewaltig, weil Facebook nutze ich eigentlich nur für meine privaten Geschichten. Ab und zu teile ich mal relevante Inhalte.
Aber vorhin habe ich mal drauf geguckt, da sind doch genau die Blog-Themen, die aktuellen.
Dann warst du vielleicht Zufall. Auf der Unterseite des Blogs.
Ja, also, das meinte ich ja, genau. Das meinte ich.
Das sind natürlich die einfach gescherten Inhalte.
Ja.
Natürlich, über die Google Plus-Seite des Blogs oder über die Facebook-Seite werden die Inhalte nochmal in Form von Kurzlinks und einem kurzen Anriss geteilt. Es gibt ja Leute, die lesen nicht nur Blogs, indem sie die Seite besuchen oder einen Feed-Reader nutzen, sondern sie nutzen das soziale Netzwerk als Reader. Und wenn dann halt mal eine Meldung reinpluppt und die scheint interessant zu sein, dann können sie dort lesen.
Aber bei Google Plus, da ist doch dann da auch eben der Link vom Blog aus. Da ist dann wieder ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Breiteres oder Privateres drin, habe ich den Eindruck gehabt. Und das wundert mich ja jetzt insofern, weil da ja aus unseren eigenen Erfahrungen hier bei die Radio Wissen, bei Google Plus ja eigentlich die netzaffinen oder technikaffinen Leute noch stärker versammelt sind.
Ja, wie gesagt, ich versuche das immer zu trennen irgendwie, dass ich für das Blog sowohl bei Facebook als auch bei Google Plus die eigene Seite habe. Manchmal, wenn es Themen sind, die das Netzwerk als solches betreffen oder von denen ich meine, das ist wirklich wichtig, jetzt mal zu lesen, dann teile ich das auch über meine privaten Kanäle. Ich bin aus kuriosem Grunde irgendwann mal in so eine Empfehlenliste bei Google Plus reingekommen und bin aus diesem Grunde in irgendwie 83.000 Kreisen drin. Und da kann man wichtige Themen auch mal ansprechen. Ja, aber wie gesagt, normalerweise nutze ich Facebook als Privatmensch auch wirklich. Da kommen am Wochenende dann meine Grill- und Bierfotos rein. Hm.
Wir haben noch zwei Posts auf Twitter, zwei Tweets. Der eine bezieht sich nochmal auf Fiverr, das 5-Dollar-Projekt. Da ist wohl nicht ganz klar geworden, wie das richtig heißt. Also Fiverr schreibt sich wie die englische 5, also 5 und dann noch ein
2.
Und dann noch 2 R hinten dran. Fiverr.com findet ihr aber auch nochmal als Link auf dradiowissen.de. Und dann noch eine Frage, nämlich wird Kashis Blog im Ausland gelesen?
Ja.
Von wem?
Das sagen die Statistiken. Natürlich Österreich und die Schweiz, Luxemburg und USA, England sind auch noch oben mit dabei.
Hm. Du hast aber nur deutschsprachige Texte, ne?
Ich habe nur deutschsprachige Texte, ja.
Vorhin nochmal zu dem Thema Social Media, die du benutzt, nochmal kurz zurück. A, würde mich natürlich interessieren, so rein technisch gesehen, wie du das überhaupt den Überblick behältst. Hast du da irgendwie eine Softwarelösung, die sozusagen alles zusammenfasst, also den großen Kommandoschirm?
In der Tat nicht, nein. Mhm. Ich gehe da wirklich noch, ich ernte noch von Hand die Inhalte.
Und das geht auch, ja, weil ich würde da fast jetzt mal nach der Frequenz, wo du so twitterst oder die ganzen verschiedenen Aspekte, da würde ich ja eigentlich fast so ein bisschen Angst haben, dass ich die Orientierung verliere und den Kopf.
Nee, das hat man wächst da so rein. Also die Werkzeuge, die man irgendwie in die Hand gedrückt bekommt, die probiert man aus. Als ich damals irgendwie 2008, glaube ich, bin ich mit Twitter irgendwie angefangen, da fand ich das auch noch super unspannend, aber man wird mit diesen Werkzeugen groß und weiß sie zu benutzen irgendwie. Und ich habe also ich weiß, es gibt Leute, die aggregieren alles in einen großen Kasten rein und suchen sich dann ihre Inhalte aus. Aber ich habe dann halt meinen Browser für Facebook irgendwie oder Google Plus und mein Twitter-Client ist nur Twitter und da gucke ich regelmäßig rein. Der läuft ein bisschen nebenher, während ich arbeite. Wenn ich mich mal konzentrieren muss, dann mache ich es natürlich aus, was selten vorkommt. Und ja, also ich gucke noch überall einzeln rein. Ja, das funktioniert tatsächlich.
Vielleicht nochmal die Sache mit der Monetarisierung, die du selbst gerade gesagt hast, da bei Facebook, bei Google Plus, bei Twitter, da wirst du ja selbst auch monetarisiert. Das heißt also mit deinen Aktivitäten, mit deinen Kontakten und kleines Beispiel, ganz aktuell wird jetzt bei Facebook gerade die Möglichkeit abgeschafft, sich vor Suchanfragen zu verstecken. Und bei Google ist jetzt gerade eine neue AGB-Erweiterung, dass Nutzernamen und Fotos gegebenenfalls werblich benutzt werden dürfen. Da hast du auch gerade was zu gepostet, dass sich das ja auch abstellen lässt. Hast du da keine Probleme mit? Ist das alles halb so wild?
Das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich selber nutze Twitter, Facebook oder Google Plus auch als Kanal, als Distributionskanal für meine Inhalte und erreiche dort eine große Leserschaft. Und wenn ich jetzt privat irgendwie monetarisiert werde, beziehungsweise vielleicht auch anonym monetarisiert werde, wenn ich es natürlich mit einem Opt-out irgendwie ausstelle, dann ist das halt so. Wer darüber diskutieren will, dass kostenlose Dienste vielleicht irgendwann mal Geld verdienen müssen, der muss sich halt was anderes suchen. Alternativ in Sachen von Mail-Diensten oder Suchmaschinen gibt es ja immer noch Lösungen, die sich dann bezahlen lassen und dafür wird man dann nicht getrackt. Da muss man halt das nutzen.
Also Kashi, Carsten Knobloch alias Kashi von stadtbremerhaven.de plädiert sozusagen für ein ausgewogenes Geben und Nehmen, so kann man das vielleicht sagen. Es war schön, dass du bei uns zu Gast warst und dass das geklappt hat mit der Reise nach Bremen und dann wünsche ich auch gleich eine gute Rückreise nach Bremerhaven, beziehungsweise du hast ja gerade gesagt, du bist gar nicht mehr ganz genau in Bremerhaven. Ja, da geht bei uns die Sendung zu Ende, Online Talk geht zu Ende. Hier im Studio in Köln verabschieden sich dann Michael Gessert und
Konstantin Zorawski.